Liebe Schwestern und Brüder, wir machen heute Fortsetzung in der großen Reihe Beziehungsweise. Wir haben im letzten Jahr uns intensiv beschäftigt mit dem Thema Liebe, haben in diesem Jahr uns einige Familiengeschichten aus dem Alten Testament angeschaut und heute eine Mini-Reihe sozusagen unter dem Stichwort oder dem Thema Freundschaft. Heute geht es um Freunde, ein Freund, ein guter Freund. Und der Predigttext, der ist ein wenig verstreut über einige Kapitel des ersten Buches Samuel. Deshalb heute mal keine Predigttextlesung, sondern eine Predigttextsehung. Ein Video mit dem, was biblisch dahinter steht. Ich hoffe, das klappt jetzt. Kann losgehen.
Nach dem Sieg gegen Goliath wurde David von Saul als Oberbefehlshaber seiner Truppen eingesetzt. Im Königspalast lernte er Jonathan kennen. Jonathan war der Sohn von König Saul. Die beiden wurden richtig gute Freunde und schworen sich ewige Freundschaft. So kam es, dass Jonathan David sogar eines Tages seinen Bogen, sein Schwert und seinen Mantel schenkte. David zog in viele Kriege und war mit Gottes Hilfe immer erfolgreich. Dadurch wurde er immer beliebter und das ganze Volk liebte ihn. Doch irgendwann wurde Saul richtig neidisch auf ihn.
Ha, dieser David soll besser sein als ich, von dem lasse ich mir nichts gefallen.
Eines Tages bekam Saul wieder einmal seine Wutanfälle. So kam David zu ihm und spielte auf seiner Harfe, um ihn zu beruhigen. Plötzlich kam Saul auf die Idee, dass David der neue König werden könnte, weil das Volk so begeistert von David war. In seinem Wutanfall schleuderte er seinen Speer auf David, doch David konnte gerade noch so ausweichen und er haute schnell ab. Einige Tage später hatte König Saul immer noch Angst, dass David an der Stelle von ihm König wird. Er war sauer auf ihn und machte vor seinem Sohn Jonathan und allen Dienern kein Geheimnis daraus, dass er David töten wollte. So machte sich Jonathan auf den Weg zu David, um ihm das Neueste zu erzählen. Hallo Jonathan, was gibt's Neues? Ist dein Vater Saul immer noch böse auf mich?
Hey David, was geht? Mein Vater ist richtig sauer auf dich, obwohl du nichts gemacht hast. Aber ich weiß, dass Gott nicht zulässt, dass mein Vater dich erwischt. Gott wird dich zum König machen. Aber versprich mir doch, dass wir auch dann noch Freunde bleiben.
Na klar, wir werden für immer Freunde bleiben.
Aber was machen wir denn jetzt mit meinem Papa? Vielleicht ist er ja gar nicht mehr so sauer auf dich. Ich finde, wir sollten das mal testen.
Na gut, ich habe da schon so eine Idee. Morgen ist doch das Neumondfest und da sollte ich eigentlich als Gast zum königlichen Festmahl kommen. Ich verstecke mich aber lieber irgendwo hier in der Nähe. Wenn dein Papa dann nach mir fragt, dann sag ihm, dass ich bei meiner Familie in Bethlehem bin.
Und ich gehe dann morgen nach dem Essen jagen und schieße mit meinem Bogen einen Pfeil ab. Und wenn dann mein Diener den Pfeil holen will und ich sage, der Pfeil liegt nicht weit weg, dann kannst du aus deinem Versteck rauskommen. Denn dann hast du nichts zu befürchten. Das verspreche ich dir. Wenn ich aber zu meinem Diener sage, die Pfeile liegen weit weg, dann musst du schnell abhauen.
So machen wir's. Möge Gott uns helfen.
Hoffentlich geht das gut.
Als das Fest kam, fragte König Saul, warum David nicht zum Essen kommt.
David ist in Bethlehem mit seiner Familie beim Opferfest. Ich dachte, es wäre nicht schlimm und habe es ihm erlaubt. Was sagst du da? Ich habe genau gemerkt, dass du mit David unter einer Decke steckst. Schäm dich, du Verräter. Was hat er dir überhaupt getan? Was hast du gegen ihn?
Als Antwort darauf schleuderte Saul wütend seinen Speer auf Jonathan. Doch Jonathan konnte noch im letzten Moment ausweichen. Da merkte Jonathan, dass sein Vater fest entschlossen war, David zu töten. Richtig wütend verließ Jonathan das Fest, um zu jagen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass sein Vater so ausrasten würde. Am nächsten Morgen ging Jonathan wie verabredet zum Jagen. Nachdem er einen Pfeil verschossen hatte, sagte er zu seinem Diener,
der Pfeil ist ganz weit geflogen.
Da schickte Jonathan den Diener weg. Und David kam aus seinem Versteck heraus. Die beiden verabschiedeten sich, denn David war nun in großer Gefahr und er musste schnell abhauen.
Geh in Frieden, David. Denk immer an unsere Freundschaft, die wir vor Gott ausgemacht haben. Ich werde dich richtig vermissen.
Ich dich auch. Möge Gott dich immer beschützen. Mach's gut.
Ich möchte beten. Danke, du guter Gott, für die Bibel. Danke für auch solche Erzählungen, Berichte, Erfahrungen, die Menschen vor langer, langer Zeit gemacht haben, die aber nicht einfach eine Geschichte von anderen Menschen bleiben, sondern sehr lebendig werden können für uns heute. Danke, dass dein guter Geist auch durch solche Geschichten zu uns sprechen will. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du uns recht hören lässt. Jeder für sich selbst so hört, mit offenem Verstand, aber vor allem mit offenen Ohren und offenem Herzen, dass wir wirklich dein Reden hören, dass jeder von dir angesprochen wird und so für sein Leben etwas Gutes, Heilsames, Wertvolles mitnehmen kann. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt bis heute und dass dein Wort wirkt, was du willst. Darüber preisen und loben wir dich. Amen. Und noch einmal ein kleines Video. Herrlich, oder? So schön, schlicht, naiv, einfach und herzlich. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, ich vermute, die meisten, zumindest die Älteren, kannten dieses Lied. Es ist das bekannteste Lied aus einer Filmoperette, die 1930, also vor fast 90 Jahren in die Kinos kam damals, mit den Schauspielern, damals bekannten Schauspielern, vor allem Heinz Rühmann natürlich, unter dem Titel Die drei von der Tankstelle. Und das Lied selber, was wir gerade gehört haben, das ist eine Ode an die Freundschaft und insbesondere eben an die Männerfreundschaft. Denn, so sagen uns auch heute noch Umfragen, da gibt es einen Unterschied oder Unterschiede. Fragt man Frauen, ob sie eine Freundin haben, da antworten mehr als 2/3 mit Ja. Fragt man Männer, erwachsene Männer, dann sagt nur 1/4 Ja, ich habe einen Freund. Aber wie auch immer, ein guter Freund, eine gute Freundin ist für Mann und Frau wichtig. Und von einer solchen Freundschaft erzählt uns eben auch die Bibel. Wir haben es vorhin gesehen und gehört, Jonathan und David, sie hatten eine ganz besondere Freundschaft. Und solche Freunde hat Mann und Frau nicht viele im Leben. Das ist ein Glücksfall. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass sich Freundschaft nun auch verändert hat. Hatte eine Frau früher einige Freundinnen, mit denen sie fast alles teilte, auch über Jahre, meistens sogar Jahrzehnte hinweg. So hat die Frau heute Freundinnen, einmal fürs Shoppen, zum anderen fürs Theater und andere kulturelle Ereignisse, wieder andere Freundinnen, mit denen sie wichtige Themen bespricht. Und sie wechselt diese Freundinnen auch viel häufiger. Und vor einiger Zeit war in einem Nachrichtenmagazin im Titelbeitrag über Freundschaft zu lesen: Enge Vertraute will fast jeder haben. Doch in der Ego-Gesellschaft scheint man vergessen zu haben, dass man für Freundschaft auch etwas tun muss. Und weiter heißt es dann etwas später: Viele Leute kennen viele Leute und haben dennoch keine richtigen Freunde. Tja, Facebook und wie diese Social Medias alle heißen, lassen grüßen. Eine enge, eine dauerhafte Beziehung, Freundschaft, das ist ein Geschenk, ein Glücksfall, aber es ist eben auch eine Aufgabe. Zu einer solchen Freundschaft gehören immer zwei. Und man muss sie eben auch wollen und eben dann auch etwas investieren. Und eine solche Freundschaft kann durchaus auch eine geistliche Komponente haben. Die Folie bitte einmal, Wolfgang. Und einmal, jetzt habe ich den Drücker nicht hier, musst du weitermachen. Der erste Punkt dazu. 5 Punkte habe ich unter dem Thema gute Freundschaft. Gute Freundschaft überspringt soziale und andere Unterschiede. Gute Freundschaft, das zweite, lebt von Treue und Vertrauen. Gute Freundschaft neidet nicht, sondern gönnt, ist das dritte. Gute Freundschaft bleibt unabhängig von Themen, von Trennungen und Zeit. Und das letzte, fünfte, gute Freundschaft braucht Gott und sie stärkt die Beziehung zu ihm. Zum ersten. Schauen wir doch noch einmal etwas genauer hin, wie das mit Jonathan und David war. Und ich sage jetzt bewusst die Namen in dieser Reihenfolge, denn zumeist werden sie andersherum gesagt, weil David eben der bekanntere der beiden ist. Doch das war natürlich damals anders. David war ein Hirtenjunge, der jüngste Sohn einer Familie vom Lande, aus der Provinz, aus diesem Nest Bethlehem. Als er an den Hof Sauls kam, da schloss Jonathan mit ihm Freundschaft. Das klingt im Bibeltext durchaus zunächst einmal sehr einseitig. Jonathan ist wohl der Ältere gewesen, ein erfahrener Krieger, der schon manche Schlacht geschlagen und auch gewonnen hat. Und er ist der Königssohn. Er ist der älteste Sohn des Königs, also der Thronerbe. Und er hat David lieb gewonnen, so erfahren wir. Er schenkt David seine Freundschaft und dafür sichtbar seine Rüstung und seine Waffen. Das ist nichts weniger als eine königliche Ausrüstung, sozusagen sowas wie königliche Insignien. Und daran steckt dann durchaus etwas Prophetisches. Als Leser wissen wir das natürlich. Jonathan wusste es zu dieser Zeit, als er ihm dieses alles schenkte, wohl noch nicht. Freundschaften, gerade auch solche Tiefen, besonderen Freundschaften beginnen oft etwas einseitig. Der, die ältere, stärkere, erfahrenere, nimmt eine Seelenverwandtschaft wahr, sieht vielleicht auch das Potenzial, das in dem der anderen steckt, hat den Wunsch, sie zu fördern, ihn zu fördern und dabei zu helfen, dieses entdeckte Potenzial zu entfalten. Da ist der eine zunächst mehr, der gibt, und der andere eben dann mehr, der nimmt. Dabei bleibt zunächst einmal jeder auch in seiner sozialen Rolle. Beide profitieren davon, dass der andere auch aus anderem Kontext stammt, andere Erfahrungen mitbringt, andere Kontakte hat. Aber keiner nutzt den anderen aus, sucht die Freundschaft des anderen zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Vielmehr ist eine gute Freundschaft zweckfrei. Man ist mit dem der anderen um seinetwillen, um ihretwillen befreundet. Das zweite. Beide gehen diese Freundschaft durchaus bewusst ein. Jonathan und David schließen gar einen Bund miteinander, so können wir lesen. Sie machten also so etwas wie einen Vertrag oder etwas romantischer ausgedrückt. Sie schlossen Blutsbruderschaft, so wie Winnetou und Old Shatterhand. Das vorhandene Vertrauen aufgrund von Sympathie, aufgrund dieser wahrgenommenen Seelenverwandtschaft, der Chemie, die stimmt, das ist auch so ein Ausdruck, den wir kennen. Also dieses Vertrauen verlangt danach, dass es sich bewährt. Es ist ein Vorschussvertrauen, dass daraus seine dauerhafte Kraft gewinnt, dass der andere sich des Vertrauens als würdig erweist. Dass der eine dem anderen treu ist und umgekehrt. Und eine solche Freundschaft ist der Beziehung der Ehe durchaus sehr ähnlich. Sie ist ähnlich tief und intensiv und sie ist vielleicht sogar noch etwas Besondereres als die Ehe, weil man ja nicht so eng miteinander zusammenlebt wie in der Ehe. Vertrauen und Treue haben im Deutschen den gleichen Wortstamm. Das merkt man bei diesen Worten noch, Vertrauen und Treue, da merkt man, ah, die könnten was miteinander zu tun haben. Aber genauso auch Gelöbnis und Bund haben auch diesen einen Wortstamm. Alle diese Begriffe kennzeichnen also eine sehr enge Bindung, in der man sich aneinander auch schmiedet, kettet, miteinander verbindet. Eine Beziehung, die nicht abreißt, auch dann nicht, wenn die Freunde eben nicht in allem in einer Meinung sind, ja vielleicht gar über bestimmte Dinge in Streit geraten. Freunde halten es aus, wenn sie Unrecht getan haben. Sie können dem anderen gegenüber das begangene Unrecht zugeben, um Vergebung bitten, sich gegenseitig verzeihen. Das ist alles herausfordernd, aber eben eine Freundschaft treibt genau dazu. David konnte sich in der schweren Zeit, als König Saul ihm nach dem Leben trachtete, zu 100% auf Jonathan verlassen. Das, was wir da eben gesehen und gehört haben, wie leicht hätte es Jonathan gehabt, David Saul in die Hände zu spielen. Nein, er hat genau das Gegenteil getan. Er trat für David vor seinem Vater ein. Er sorgte dafür, dass Saul zumindest zwischenzeitlich wieder zur Vernunft kam. Und danach nahm er es in Kauf, von seinem Vater angegriffen zu werden dafür, dass er sich schützend vor David stellte. Er ging sogar das Risiko ein, zu David zu gehen, als der auf der Flucht war. Er kehrte zu seiner Familie zurück, er war auch loyal zu ihr. Und doch war er eben auch an Davids Seite innerlich und machte ihm Mut, seinen Weg weiterzugehen. Wenn man so will, saß er zwischen allen Stühlen um seiner Freundschaft willen. Und das Dritte, dass dieser Weg David auf den Königsthron führte, das war Jonathan spätestens da schon klar. David war höchst erfolgreich. Er hatte die Philister so weit zurückgedrängt, dass das Volk Israel wenigstens mal eine Zeit lang in Ruhe leben konnte. Sie sangen Lieder auf ihn, jubelten ihm zu. Ein wahrer Hype, so würde man heute sagen, entstand um David. Doch während Saul von Eifersucht zerfressen war und deshalb David tot sehen wollte, freute sich Jonathan über den Erfolg des Freundes. Er gönnte ihm das von Herzen. Da war nicht mal ein Anfluch von Neid. Er war sogar gerne bereit, für David auf den Anspruch des Thrones zu verzichten, zweiter Mann hinter David zu sein. Hier hat sich spätestens das Verhältnis gewandelt. Nun nennen wir zu Recht David zuerst, David und Jonathan. Freunde können durchaus auch Konkurrenten sein. Sich miteinander zu messen, zu vergleichen, das steckt in uns Menschen drin. Das tun Kinder von Kindesbeinen an. Das wird aber erst dann zum Problem, wenn es einer nicht aushalten kann, einem anderen unterlegen zu sein. Und das ist für Freunde eben tatsächlich eine Herausforderung, dass einer dem anderen den Erfolg gönnt oder das Glück, zum Beispiel in einer Liebesbeziehung oder einer Ehe, oder die Anerkennung, die der andere von anderen erhält, oder die Macht, die der andere hat. Aber das zeichnet eben eine gute Freundschaft aus, dass man auch dann noch Freunde bleibt, und zwar beide. Der, der auf der Erfolgswelle unterwegs ist, als auch der, der, sage ich mal, an seinem normalen Stand bleibt. Dass man trotzdem weiß, man braucht einander und will miteinander weiter unterwegs bleiben. Und wie wohltuend ist das, einen Freund zu haben, der einem nicht deshalb zum Freund haben will, weil man eben all das hat. Der nicht durch die Freundschaft auch etwas vom Glanz, Erfolg, Glück, von der Macht, der Anerkennung abhaben will. Der ohne einen zu hofieren mit einem ganz natürlich umgeht, der einem nicht nach dem Mund redet, sondern auch mal über den Mund fährt, einem also die Meinung geigt, ehrlich und offen, und auf dessen Urteil man sich deshalb auch verlassen kann, weil man weiß, was er sagt, das tut er, sagt er ehrlich um meinetwillen. Und der genauso wenig ständig eben seinen Neid durchblicken lässt, sondern sich von ganzem Herzen an dem, was der andere hat, mitfreut. Und zum Vierten. David und Jonathan konnten gar nicht so viel Zeit miteinander verbringen. David musste ja immer wieder in den Untergrund gehen, während Jonathan seinen Pflichten im Königshaus nachkam. Doch all das hat der Freundschaft keinen Abbruch getan. Die räumliche Distanz schadete ihrer Freundschaft nicht, genauso wenig die fortschreitende Zeit. Denn das ist ja auch so, wir verändern uns im Laufe des Lebens, so eben natürlich auch David und Jonathan. Sie haben sich verändert. David hat sich mit anderen verwegenen Gestalten, mit räuberischen Aktionen über Wasser gehalten, während Jonathan versuchen musste, mit seinem immer unberechenbarer werdenden Vater zurechtzukommen. Doch trotz all dieser Veränderungen, auch dieser persönlichen Veränderungen, blieben sie Freunde. Und als sie sich dann voneinander am Ende verabschiedeten und ahnten, dass das wohl für längere Zeit sein dürfte, da trifft sie das mit voller Wucht. Das kam in dem kleinen Video nicht so sehr zum Ausdruck. Wenn wir in den Text schauen, dann können wir das da sehr viel mehr herausspüren. Auch Männer können höchst emotional sein. Auch Männer können miteinander weinen. Sie waren sich so nah, trotz der Trennung und der Veränderungen, die jeder von ihnen durchgemacht hatte, sodass das für sie wirklich schwer war, einander nun Ade zu sagen, mit der Ahnung, dass es vielleicht ein endgültiges Ade sein könnte. Als ich vor einiger Zeit mit einer ökumenischen Bibelgruppe über Freundschaft sprach, da sagte eine Frau, dass sie ihre beste Freundin schon seit Jugendtagen habe. Solche engen Freundschaften, ist meine Beobachtung, entstehen häufig in eben den Tagen der Jugend. Vielleicht liegt es daran, dass wir mit zunehmendem Alter uns schwerer tun, damit uns auf andere Menschen einzulassen, und zwar näher einzulassen. Auch ich habe zwei Jugendfreunde, mit denen ich bis heute nur sporadischen Kontakt habe, weil eben die räumliche Trennung seit meinem 29. Lebensjahr wohne ich nicht mehr in meiner Heimatstadt. Aber wenn wir uns denn dann mal sehen oder sprechen, dann ist das wie damals. Das ist verrückt. Bei all den Veränderungen, die die Jahre auch an unseren Personen natürlich mit sich gebracht haben, wir sind sofort wieder ganz eng beieinander. Und wir nehmen so eben auch durchaus emotional an dem Ergehen des anderen Anteil. Und das fünfte dazu: Interessanterweise sind meine beiden ältesten und längsten Freunde auch Christen. Das waren meine Jugendfreunde beim besten Willen längst nicht alle. Aber eben diese beiden, die Besten sozusagen, die übrig geblieben sind, die waren es. Das verband uns eben, neben all dem anderen, das uns verband, dass wir eben im Glauben eine gemeinsame Basis hatten. Und das hat anscheinend ein solches Gewicht. Unsere Beziehung bekam dadurch eine Stabilität, eine dauerhafte Stärke, dass sie eben bis heute gehalten haben. Glaube und Kirche bzw. Gemeinde, der eine ist Landeskirchler, der andere Baptist. Also Glaube und Kirche spielen in unseren Gesprächen nicht die Hauptrolle. Sie klingen immer mal wieder an, ja, aber wir sprechen auch über vieles andere. Es ist für mich aber ermutigend wahrzunehmen, bei beiden, wie der Glaube in ihrem Leben Früchte gezeitigt hat. Wie er dort wirkt. Sehr unterschiedlich, beide. Sie beide unterschiedlich und auch ich noch einmal ganz anders glaubend in der Art, wie wir unseren Glauben gestalten. Aber auch gerade das wiederum sehr bereichernd dadurch. Als David und Jonathan sich das letzte Mal trafen, wir haben es vorhin gesehen, erneuerten sie ihren Bund. Dabei riefen sie Gott als Zeugen an. Sie bekannten ihn damit als den Dritten im Bunde. So wie es im Buch Kohelet einmal heißt, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur, die reißt nicht leicht entzwei. Ihre Freundschaft zog einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Kraft eben aus dieser Beziehung zu Gott. Seine Liebe stärkte auch ihre Liebe zueinander. Das Vertrauen, das Gott ihnen entgegenbrachte, das konnten sie so auch einander entgegenbringen. Die Treue, die Gott ihnen hielt, die half ihnen eben auch einander treu zu bleiben. Zugleich waren sie sich dabei auch immer bewusst, dass sie einander immer wieder auch etwas schuldig blieben. Auch das gehört zur Freundschaft dazu. Wir können nicht allen immer alles und auch den besten Freunden nicht immer alles leisten. Wie gut, dann zu wissen, dass wir das in Gottes Hand legen können. So wie es eben David und Jonathan taten. Deren Freundschaft zueinander befruchtete zugleich auch ihre jeweilige persönliche Beziehung zu Gott. Und so stärkte Jonathan bei ihrer letzten Begegnung das Vertrauen Davids zu seinem Herrn. Hier war Jonathan wieder der, der gab, obwohl doch David längst als der Stärkere erschien. Das zeichnet Freundschaft aus, echte Freundschaft unter Christen. Dass Freunde sich gegenseitig Mut machen, dass sie sich gegenseitig in ihrem Glauben stärken. Dass sie sich gegenseitig in die Hand Gottes legen und füreinander beten. Ein Freund, ein guter Freund, vor allem ein Freund in Christus, ist nicht das Schönste, nicht das Wichtigste auf der Welt, aber doch etwas sehr Schönes, etwas sehr Wertvolles. So schön und wertvoll, dass es sich lohnt, in Freundschaft zu investieren. Amen.